danke an das Musikteam. Ihr habt echt wunderbar uns in die Gegenwart Gottes hineingeführt. Vielen Dank. Guten Morgen allerseits. Ich möchte mit einer kurzen persönlichen Mitteilung beginnen. Jürgen, hier ist ein neuer Erdenbürger, Elia Paul Lechner, geboren gestern Nachmittag etwa 15 Uhr, 4290 Gramm und 54 Zentimeter lang, ein strammer Bursch. Der Mutter und dem Sohn geht gut. In dieser Stunde hat jetzt auch Gottesdienst in Villingen begonnen, Abschlussgottesdienst, wo fast unser gesamtes Leitungsteam ist. Der Günther hält die Stellung hier und andere sind in Villingen, auch mit Martina an deiner Stelle. Und ja, wir werden sicherlich von diesem Kongress später Näheres hören. Verkehrte Welt ist unser heutiges Thema. Passt so richtig zu manchen Phänomenen in unserer Zeit, nicht wahr? Verkehrte Welt. Natürlich kommt es darauf an, aus welchem Blickwinkel man diese Welt betrachtet. Es fährt ein Mitvierziger von der Arbeit gestresster Mann auf der Autobahn A3 von Nürnberg Richtung München und hört Bayern 5 an. Plötzlich kommt eine Gefahrenmeldung im Verkehrsradio. Achtung, Achtung, alle Autofahrer auf A3 zwischen Allesberg und Krieding. Es kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Ich wiederhole. Achtung, Achtung, alle Autofahrer. Es kommt Ihnen auf der Autobahn A3 zwischen Allesberg und Krieding ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Sagt der Herr im Auto. Was heißt hier ein Falschfahrer? Es sind ja Hunderte. Es kommt auf den Blickwinkel an. Wir haben heute eine Bibelstelle, wo es eigentlich auf den ersten Blick das mit so einer ganz eigentlich normalen Alltagssituation beginnt. Aber bei genauerer Betrachtung doch so ziemlich krasse Züge aufweist. Wir waren neulich ja bei der Beerdigung meines Schwiegervaters in Finnland und unterwegs hatten wir viel Zeit und meine Kinder haben da eine App gespielt im Auto. Da war ein Podcast, das ist so eine Musik-App und da war ein interessanter, gab es Podcasts, wo es um berühmte Kriminalfälle und wenige berühmte, aber um Kriminalfälle geht und die werden unglaublich fachmännisch behandelt. Also auch ist die Rede viel von der Arbeit, von der Polizei, von den Richtern und unter anderem auch von den Leichenbeschauern. Leichenbeschau ist unter Umständen unglaublich schwierig. Unglaublich schwierig. Wenn der Mörder oder die Mörderin seine oder ihre Arbeit besonders gut macht, und das wollen die ja oft, ne, fällt auf den ersten Blick an der Leiche nichts Besonderes auf. Und die Wissenschaftler sagen, oder die Kriminalisten, unglaublich viele Fälle werden unentdeckt bleiben. Man merkt gar nicht, dass jemand so feinfühlig um die Ecke gebracht wurde. Man sieht es einfach nicht. Es bedarf wirklich scharfen Blick, um richtiges Kreuzchen dann in die Dokumente zu machen. Genau hinschauen, das wollen wir auch jetzt mal mit unserer heutigen Bibelstelle. Ich lese mal, oder ja, ich hoffe also mal, Jürgen hat das jetzt hingekriegt, weil ich habe in Diesbeck gemerkt, also ich habe mal mein USB-Stick daheim selig vergessen, wo der Text war, aber jawohl, Jürgen hat es ersatzweise hingekriegt, vielen Dank. Ich lese mal uns. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne von Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr denn Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Soweit der Text. Es beginnt hier mit deiner Situation, mit einer Bitte. Eigentlich mit sowas sind wir voll vertraut, auch heute. Hier wird Lobbyarbeit gemacht, merkt ihr. Das gehört ja zur Alltagsroutine in Berlin, in Brüssel, in München, in Neustadt, in Diesbeck und. Überall, wo Macht ausgeübt wird, da gibt es auch Lobbyarbeit. Jemand macht hier Vorarbeit, Klammer auf, und wird dafür dann auch bezahlt, Klammer zu, damit für den Auftraggeber möglichst vorteilhafte Entscheidungen gemacht werden. Lobbyismus ist ein untrennbarer Teil in der politischen Arbeit, wollen wir es oder nicht. Und es ist eine gesellschaftlich akzeptierte Art von Einflussnahme. Warum ist diese Bitte trotzdem so ziemlich krass an dieser Stelle? Dem wollen wir jetzt mal nachgehen. So ein bisschen verschiedene Punkte anschauen. Ich sprach von den kriminalistischen Fällen. Also mal gehen wir mal zuerst, mal schauen wir mal, was ist der Tatort jetzt? Oder ja, den Tatort, fangen wir damit an. Das ist Jericho. Jericho liegt, so ein kleines Städtchen, etwa 25 Kilometer östlich von Jerusalem. Und falls ihr jemals in eine Quiz-Sendung kommen solltet und die Frage lautet: Was ist die tiefstgelegene Stadt in unsere Welt. Die richtige Antwort ist Jericho. Das liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel, wiederum Jerusalem fast 1000 Meter hoch. Also dieses riesige Anstieg von Jericho nach Jerusalem. Welche Personen finden wir hier? Ziemlich viele. Die meisten sind nicht benannt. Aber Jesus ist dabei, seine 12 Jünger und eine große Menschenmenge dazu. Und darunter auch die Mutter von Jakobus und Johannes. Das sind diese Brüder, die zu dem nächsten Freundeskreis von Jesus gehören. Also zu diesen Jüngern, seinen Jüngern. Wann passiert das Ganze? Interessanterweise, das ist guter Text, gerade jetzt im kirchlichen Jahr. Das passiert kurz vor Ostern. Vielleicht noch ein bisschen näher, ein paar Wochen später, also mal als jetzt, vor Ostern. Jesus ist jetzt unterwegs, das letzte Mal nach Jerusalem. Und das Ganze vielleicht so 2025 Jahre her, plus minus ein Jahr, ziemlich genau. Wir müssen kurz uns mit dem Gemütszustand von Jesus befassen. Was können wir dazu sagen? Also was wir vorher lesen können, also diese Reisegruppe ist ja jetzt in Jericho. Und Jesus hat die letzten Tage alle Hände voll zu tun gehabt. Wir lesen das in den Evangelien. Er war umgeben von kranken, elenden Menschen. Alle suchten Hilfe von ihm. Und das heißt, er heilte viele. Er war im Dauerbetrieb. Und dann nicht nur das, sondern er war auch begleitet von den Schriftgelehrten. Und die wollten die ganze Zeit ihm eine Falle stellen. Jetzt gerade musste er sich mit der Frage befassen, wie ist es mit der Ehescheidung? Ist das jetzt erlaubt oder nicht? Und ein falsches Wort von ihm hätte bedeutet, dass die Schriftgelehrten ihn einkassiert hätten. Dann kommt ein aufrichtiger junger Mann zu ihm und stellt die Frage, guter Meister, was soll ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und es stellt sich heraus, aus der Antwort Jesu, er kann gar nichts. Es ist für ihn unmöglich, durch sein Tun in den Himmel zu kommen. Und das erschreckt jetzt die Jünger, aber gründlich. Und sie fangen an zu fragen, was macht es eigentlich einen Sinn, dass wir dir nachfolgen? Was haben wir davon? Welchen Lohn haben wir davon, dass wir alles aufgeben und dir nachfolgen? Das ist eine wichtige Frage, ich komme gleich darauf zurück, aber wir schauen eine andere wichtige Sache noch davor. Denn dann zum dritten Mal sagt Jesus jetzt seinen Jüngern im kleineren Kreis, meine Freunde, also das lesen wir in Matthäus 20, die Verse 18 und 19. Ich zitiere ihn, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Er spricht sehr offen von seinem Tod. Jetzt können wir ein bisschen ahnen, wie es ihm jetzt gerade geht. Das innere Grauen und die Angst wächst Stunde um Stunde in. Ist menschlich nachvollziehbar. Wir sehen, wohin das führt, welche Angst Jesus übermannt im Garten von Gethsemane dann. Er schwitzt Blut. Es geht ihm wirklich, wirklich schlecht. Und jetzt, wie kommt diese Mutter auf diese Lobbyfrage, um das bevorzugte Behandeln ihrer Söhne? Gehen wir zurück. Die Jünger hatten ja gefragt, was haben wir davon, wenn wir dir nachfolgen? Eine etwas untypische Frage in christlichen Predigten. Nicht wahr? Aber Jesus geht voll darauf ein. Ich zitiere den Wortwechsel von Petrus und Jesus diesbezüglich. Auch Matthäus 19. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Jesus spricht hier ganz konkret von Lohn der Nachfolge. Und für die Jünger bedeutet es Regierungsplätze. Sie regieren die 12 Stämme Israels. Das wäre ein ganzes Thema. Gehen wir jetzt mal nicht darauf ein, aber sowas gibt es auch in der Bibel. Und dieser Wortwechsel kommt jetzt in die Ohren von der Mutter, von Jakobus und Johannes. Also sie weiß jetzt, bald wird es soweit sein. Jesus richtet sein Reich ein und jetzt geht es um die Zukunft ihrer Söhne. Die muss geregelt werden. Und wenn das Neue Testament beschreibt diese zwei Jungs, diese Brüder, Jakobus und Johannes, so ist das so Donnerjungs oder sowas. Also die sind keine Männer jetzt für die hinteren Reihen. Ne? Also die sind schon geboren für die vorderen Reihen. So sind sie in diesem Moment. Das weiß die Mutter und denkt, naja, ich darf ja mal fragen. Und ich finde das krass. Denn alle sie wissen, bald passiert was ganz Schlimmes in Jerusalem. Der Evangelist Markus sagt, Angst und Bange hatten sie alle. Die Jünger und die Mitreisenden, alle waren von Angst befallen. Und ihnen fällt jetzt nichts Besseres ein, als in dieser bedrückenden Situation nach dem eigenen Vorteil zu suchen. Volle Bulle voraus. Hauptsache, ich komme gut raus. Unverweigerlich bekommen wir jetzt mal den Eindruck, entweder verstehen sie die Sprache nicht mehr, sie verstehen nicht, was Jesus sagt, oder schlimmer, das kümmert sie. Sie schauen nur auf den eigenen Namen. So, schauen wir mal jetzt, was Jesus darauf antwortet. Ich gehe jetzt nicht Vers von Vers, sondern ich werde mal das unter zwei Gesichtspunkten jetzt mal behandeln. Zum einen Gottes verkehrte Welt. Verkehrte Welt ist ja unser Thema. Im Reich Gottes läuft manches anders als bei uns in dieser Welt. Und zum Schluss, Gott, könnte würdig darauf eingehen, was hat das jetzt mit dem Thema Leid? Leitung ist ja eins unserer 7 Grundziele. Aber zuerst zu dieser verkehrten Welt. Wir sehen, Jesus nimmt voll ernst die Frage von Jakobus und Johannes. Er begibt sich ins Gespräch mit den beiden. Übersieht die Mutter. Sie weiß, die Jünger wollen das wissen. Jakobus und Johannes wollen das wissen. Und was antwortet Jesus hier? Er sagt, Jungs, ihr scheint jetzt nicht ganz die Tragweite eurer Frage zu verstehen. Wollt ihr das wirklich? Klar, oberflächlich. Ruhm wollen ja alle. Aber Jesus meint was anderes. Er fragt, wollt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde. Kelch ist in der Bibel ein Symbol für Leiden und für Tod. An vielen Stellen, nicht nur in den Einsetzungsworten von Abendmahl, auch anderweitig. Der Weg zu Gottes Herrlichkeit geht durch Leiden und durch Tod. Jesus spricht hier vor allem von sich selbst. Er muss diesen Weg gehen, um uns Menschen mit dem Vater zu versöhnen. Und jetzt fragt er Jakobus und Johannes, wollt ihr auch leiden? Seid ihr bereit zu leiden? Seid ihr bereit zu sterben? Und die Jungs sagen, ja, das sind wir. Das sind wir. Und tatsächlich, der Jakobus war der erste Jünger Jesu, der hingerichtet wurde. Vielleicht mal so 1,5 Jahrzehnte später. Ihn hat der Herodes hinrichten lassen, weil er merkte, nicht der Herodes so seit Jesu Geburt tobte, sondern jetzt schon ein Nachfolger Herodes. Er musste sein Leben mit Jesus mit dem Tod bezahlen. Und Johannes lebte lange und gefangen am Ende auf der Insel Patmos und er musste auch viel leiden. Gottes Herrlichkeit und Freude bei ihm ist mit Leid und Tod verbunden. Das ist auch schon ein krasser Widerspruch. Die beiden haben miteinander zu tun. In unserer Welt einen Kelch trinken assoziiert sich eher, mit Anstoßen. Ne? Ich habe auch gestern so eine kleine Sektflasche aufgemacht und habe also mal als Zeichen der Freude mal den kleinen Enkelsohn Elia angestoßen. Ja, also unser Kelch trinken ist natürlich klar, vermerkt über Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder auch Blaukreuz. Also ist es nicht unbedingt immer von Vorteil. Unser Kelch trinken hier in der Welt kann eher zum Unglück führen. Dagegen, wenn wir den Kelch trinken, den Gott uns schenkt, der führt in die Herrlichkeit bei ihm. Zweites Beispiel. Nicht nur diese zwei Brüder sind machthungrig. Es stellt sich heraus, dass alle anderen Jünger auch das Gleiche denken. Sie werden nämlich sehr, sehr böse, wenn sie hören, was diese zwei Jünger da gefrocht haben. Es heißt, sie alle wollen diese ersten Plätze haben. Und es entsteht ein richtiger Streit unter den Jüngern. So ein Streit, dass Jesus einschreiten und schlichten und etwas Grundlegendes jetzt erklären muss. Jesus beruft seine Jünger zu sich und lässt sie Folgendes wissen. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Hier erklärt er das Prinzip, wie es in dieser Welt läuft. Und die läuft: Eins, der Chef hat immer recht. Zwei, sollte er nicht recht haben, tritt der Punkt 1 automatisch in Kraft. 3, wer es immer noch nicht glaubt, der muss es spüren. In dieser Welt regieren macht dir Intelligenz Rücksichtslosigkeit. Wer kann bei dem widersprechen, was Jesus hier vor unseren Augen führt? Und dann sagt er, aber, unter euch soll es nicht so sein. In meinem Reich, sprich in meiner weltweiten Gemeinde, soll es nicht so zugehen. Da herrscht ein anderes Prinzip, und zwar, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Wichtig ist zu merken, Jesus anerkennt durchaus, dass wir Menschen ehrgeizig, ja auch machthungrig sein können, auch seine Jünger. Daran ist ja nichts Schlimmes. Aber das Ausleben dieser Eigenschaft führt genau 180 Grad in entgegengesetzte Richtung, wie es bei einem weltlichen Machthaber ist, wo jener immer mehr Untertanen sucht, die ihm dienen, Steuern zahlen und jeden Wunsch von der Lippe lesen, sucht der Machthungrige im Reich Gottes, laut Jesus, Menschen, denen er dienen kann. Denen er Gutes für diese Zeit und für die Ewigkeit tun kann, ohne zu fragen, was er selbst bekommt. Und wenn er richtig machtbesessen ist, dann führt es bis zur Selbstleugnung. Er macht sich zur Sklave für andere. Das ist eine steile Aussage, nicht wahr? Ich lasse es dabei. Ein kleines Beispiel: Visitenkarte sagt viel aus von unserer Anerkennung. Wenn da jetzt steht, Professor, Professor, Doktor, Doktor, Theologikus, der gilt als Kapazität in Sachen Glauben. Und diesen auch setzt Jesus eine andere Alternative. Er sagt, wie es im Reich Gottes ist. Kurz davor, vor diesem Gespräch, wollten ja Eltern ihre Kleinkinder, und die waren teilweise ganz, ganz klein, zu Jesus bringen. Und die Jünger sagten, weg mit euch. Sie wollten nicht, dass sie den Meister stören. Und Jesus sagt, und jetzt hören wir gut zu, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Für Jesus das Beispiel des Glaubens ist ein kleines Kind. Stellte er uns vor. Eine verkehrte Welt. Nun noch kurz zum Schluss. Was lehrt diese Bibelstelle von Leitung einer Gemeinde? Und das Grundziel unserer Gemeinde, eine denen ist, was Leitung betrifft, und die sagt Folgendes. Wir wollen in Verantwortung vor Gott Leitung wahrnehmen, die Menschen dient und fördert. Wir haben ja schon gesehen, Leitung hat mit Dienen zu tun. Das ist das Ziel und gibt auch den Rahmen für Leitung. Es heißt dienen. Klammer auf, Das Gelingen in unserer Gemeinde will ich jetzt gar nicht kommentieren, weil ich bin befangen. Ich bin ja letzten Endes lang genug in der Leitung. Klammer zu. Ist auch nicht so wichtig. Aber ein Aspekt möchte ich hier uns aufs Herz schreiben, was mir total wichtig geworden ist. Das hat mit Leitung zu tun. Und zwar vor allem mit der Motivation für die Wahrnehmung der Leitung. Lasst es mich kurz erklären. Jesus selbst hier steckt in einer tiefen Krise, in einer elementaren Krise, existenziellen Krise. Die Angst vor dem Bevorstehenden wächst und wächst. Und trotzdem, seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Fürsorge, seine ganze Liebe gilt den umstehenden Menschen. Nichts, aber nichts lenkt ihn ab davon. Er widmet sich seinen Nächsten. Er liebt uns Menschen in einer Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Er selber beschreibt das im Vers 28. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das gilt auch für alle Menschen, die hier eine christliche Gemeinde noch nicht besucht haben, noch nie besucht haben, die vielleicht noch nie von Jesus gehört haben oder die behaupten, Gott wäre tot oder sonstiges. Allen gilt diese Liebe. Wir müssen uns das vorstellen. Jesus kam von Gott, von einer unbeschreiblichen Herrlichkeit, umgeben von einer unbeschreiblichen Herrlichkeit. Er wird als kleines Baby in diese gefährliche Welt hineingeboren. Wir wissen um die Gefahren, was mit seiner Geburt verbunden waren. Er wird in ärmliche Verhältnisse geboren. Und er hat das alles auf sich genommen. Und er zeigt, wie Gott ist. Er diente Menschen. Und das ging so weit, dass er sich töten ließ für uns. Ohne Wenn und Aber. Mehr geht nicht. So ist Jesus. Und wir dürfen wissen, so ist auch unser Vater im Himmel. Und diese Liebe Jesu ist die Motivation für uns, für die Gemeindeleitung, aber für uns als ganze Gemeinde, neue Wege zu suchen, damit wir Menschen erreichen, damit Menschen von dieser Liebe Gottes, von dieser Liebe Jesu hören, sie kennenlernen und sie auch im eigenen Leben erleben. Dafür ist keine von uns zu jung oder zu alt. Was unser Herr uns heute Morgen anbietet, möchte ich mit folgenden Worten zusammenfassen. Heute ist der Tag, jetzt ist die Stunde. Öffne dein Herz für ihn. Und lass Jesus dein Herz mit seiner Liebe ausfüllen. Wir sind Beschenkte und nur als Beschenkte können wir anderen dienen. Das ist das Angebot. Er will uns beschenken. Ich bete für uns. Und wenn du das Bedürfnis hast, dein Herz bei Jesus zu öffnen. Tu es heute, tu es jetzt. Herr, du bist aufs Äußerste gegangen für uns, für mich. Du bist in den Tod gegangen, damit ich leben darf. Herr, ich bitte dich, dass du mein Herz füllst. Mit dieser Gewissheit, dass ich dein Kind sein darf, dass du mich mit deiner Liebe füllst, dass du mich gebrauchen willst in dieser Welt. Herr, danke, dass du hier bist, dass du uns hörst, dass du mich hörst. Amen. Amen.